Ich finde das ja sehr gut, dass du jetzt so eine Art Gesprächstherapie hier angefangen hast und jetzt total der kommunikative Typ wirst.
Du siehst da halt immer so fertig aus, ne? Also jetzt Selfish Night bist ja so ein bisschen aufgetakelt, ne? Dann merkt man das nicht so. Dann treffe ich dich und du hast so ein fettes Grinsen im Gesicht. Und ja, wir müssen hier unbedingt noch am Lava Java vorbei und dann treffen wir den noch. Hi!
Ja, Tim Reed und Jesse Thomas noch dann eingesammelt. Ja, und ein bisschen Schwätzchen gehalten. Das war genau dein Ding. Das ist genau das, wie du es machst.
Heute treffe ich an der Zielverpflegung jemanden, den ich schon seit Jahren nicht mehr an der Zielverpflegung gesehen habe. Denn während in Villa Riba noch geschrubbt wird, ist er meistens schon im Medienzelt. Meine These, der schönste Ort im Triathlon ist die Zielverpflegung, teilt er wahrscheinlich nicht, da er schon auf der Ziellinie seiner Freude freien Lauf lassen kann. Trotzdem finde ich es umso bemerkenswerter, dass er sich heute in die Niederungen der Zielverpflegung gegeben hat. Hallo Patrick Lange.
Ja, grüß dich, Boris. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du es angenommen hast. Ich stelle dich mal kurz vor, falls es Leute gibt, die dich noch nicht kennen oder vielleicht Leute gibt, die noch ein bisschen was Besonderes über dich erfahren wollen.
Ich bin so gespannt. Dein Research ist ja mittlerweile über alle Podcast-Grenzen hinaus bekannt.
Naja, also bei dir ist quasi das herauszufinden, was Besonderes herauszufinden, ist eine besondere Herausforderung. Deswegen fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Du bist 1986 in Bad Wildungen geboren. Das ist in Nordhessen und da bist du auch aufgewachsen. Warst dann mit 15 deutscher Meister im Mountainbiken. Und nachdem du dir da das Bein gebrochen hast, bist du zum Triathlon gewechselt.
Naja, ganz so heftig war es nicht. Das stimmt nicht ganz.
Ja, dann erzähl mal, wie es war.
Ja, ich habe mich halt einmal ordentlich auf die Fresse gelegt und hatte eine Gehirnerschütterung und eine geprellte Schulter, geprellte Hüfte. Aber ja, und habe dann in der Physiotherapie einen Triathleten kennengelernt, Martin Zülch. Und der hat mich dann zum Triathlonsport letzten Endes gebracht. Es stimmt aber, dass ich mir mein Bein mal gebrochen hatte. Das ist allerdings gewesen, als ich 3 Jahre alt war und über ein Spielzeugauto gefallen bin.
Naja, so ähnlich, ne?
Ja, es ist also grob. Ja.
Also auf jeden Fall Sturzpech hatte ich zum Triathlon gebracht, das können wir festhalten.
Das stimmt.
Und nachdem du deinen Grundwehrdienst abgeleistet hast, bist du nach Darmstadt gezogen, um die Physio-Ausbildung in Frankfurt abzuschließen. Und gleichzeitig war in Griesheim der Stützpunkt vom Hessischen Triathlonverband und da hast du trainiert. Und na, offensichtlich war es dir immer wichtig, quasi auf eigenen Beinen zu stehen und gleichzeitig Triathlon zu machen. Bist dann in der Bundesliga gestartet für Griesheim, für Buschhütten und hast dann geschafft, 2011 den Deutschlandcup zu gewinnen. Das bedeutet die Einzelwertung im Triathlon, ne, in der Bundesliga. Und da mich quasi alle Vergleiche mit dir aufwerten, warst du in dem Zeitpunkt auch, genau wie ich, einmal deutscher Meister auf der Triathlon-Kurzdistanz, während ich es halt nur einmal, also du einmal auf der Kurzdistanz, ich gleichzeitig auf der Langdistanz. Das war quasi das erste Mal, als ich von dir gehört habe. Du hast es allerdings noch 2 weitere Mal geschafft. Das ist so was, worüber du nicht so gerne sprichst.
Es ist ja Dua, es ist Dua, es ist Duathlon, nicht Triathlon. Ich glaube, du hast Triathlon gesagt gerade. Ja. Aber nein, da bin ich auch total happy mit. Ich meine, rückblickend muss ich sagen, dass diese Duathlon-Meisterschaften in Oberursel haben die stattgefunden. Ein hessisches Heimrennen damals. Es war ein super tolles Event und mit wirklich gut organisiert, mit vielen Zuschauern. Damals ging auch es war immer am 1. Mai, da ging auch hier rund um Frankfurt, nee, rund um, wie heißt das, Henninger Turm, dieses Profi-Radrennen vorbei. Und da war immer was los und echt, das war ein cooles Event und es hat für mich tatsächlich das Tor so in die Profi-Welt eigentlich aufgestoßen. Was mir damals nicht so richtig gut Was heißt gefallen? Damals fand ich es immer äußerst witzig, wenn geschrieben wurde, der Duathlon-Spezialist kommt als erster aus dem Wasser. So. Das fand ich immer äußerst witzig. Ich wurde dann als Duathlon-Spezialist verschrien und ich habe mich natürlich immer als Triathlet gesehen. Und das war so ein bisschen mein Schmunzeln, was ich dabei dann verspürt habe.
Ja, vor allen Dingen, weil das halt bei den anderen Duathleten, wie mir zum Beispiel, halt immer gestimmt hat. Also ich war dann tatsächlich der Duathlon-Spezialist, auf den das alles gepasst hat, der dann später aus dem Wasser gekommen hat. Aber ich hatte gleichzeitig ja auch keine wirkliche Karriere in der Triathlon-Bundesliga. Man muss halt, denke ich, auch immer dazu sagen, dass der Zeitpunkt halt für uns auch immer günstig war, quasi das zu machen, weil es war meistens so am Anfang der Saison. Und das war noch so eine Zeit, wo man halt nicht im Mai schon 5 verschiedene Wettkämpfe machen konnte, sondern da bot es sich einfach halt an, irgendwo im Duathlon zu starten.
Ja, voll.
Unser erstes gemeinsames Rennen war dann...
Jetzt bin ich gespannt.
2012, 70.3 Wiesbaden.
Hi, da bist du auch gestartet.
Ja, und somit stand es 2012 kurz mal 1-0 für mich in der internen Patrick Lange Boris Stein Wertung. Ich bin damals Dritter geworden, du Siebter. Mhm. Gewonnen hat Michael Rehlert. Mhm. Und Frank Hellmann, der ja für seine provokativen Überschriften bekannt ist, hat dann getitelt, jetzt sinngemäß, weil ich habe es nicht mehr gefunden, ich habe echt extra noch gesucht, ob ich das finden kann. Ja, Michael Rehlert, das ist ja quasi schon altes Eisen, aber die Zukunft des deutschen Langdistanz-Triathlons, um die muss uns nicht bange sein, weil wir haben ja Leute wie Lange und Stein.
Ach, wirklich?
Und
ja. Ja, das ist stark.
Da wusste Hellmann auf jeden Fall schon mehr als wir oder ich, weil zum einen mal war das dann tatsächlich Rehlis letztes wirklich gutes Rennen, wenn ich es, glaube ich, in Erinnerung hatte. Ich muss sagen, dass ich dich auch unterschätzt habe, weil das war ja quasi deine erste Mitteldistanz und da konnte man noch nicht sehen, dass du die Zukunft des deutschen Langdistanz-Triathlons bist, aber Hellmann wusste es schon.
Ja, na, das war für mich ein tolles Event, weil es der erste 70.3 war, war natürlich auch mitten in der Ausbildung zum Physio und hat mir aber damals auch schon gezeigt, dass ich definitiv meine Zukunft auf den längeren Strecken suchen sollte. Weil ich vorher tatsächlich in diesem Mikrokosmos Bundesliga doch sehr, sehr stark festgehalten wurde. Und wenn man es mal ganz knallhart analysiert hätte, hätte man eigentlich relativ schnell sehen müssen, dass das mit mir und Kurzdistanz einfach nichts wird. Ja, ich hätte da wahrscheinlich schon etwas früher da den Weg auf den längeren Strecken suchen sollen. Aber geiles Event und auch ein Meilenstein, da hast du recht.
Ja, und danach hast du dann quasi so Mitteldistanz und halt, also bist eigentlich schon auf die Mitteldistanz umgestiegen. Mhm. Und hast du auch ganz ordentliche Resultate erzielt, also so, ja, also viele Top-10-Plätze. Und Leute, die dich schon länger kennen, finden eigentlich die Leistungen in dem Zeitraum viel bemerkenswerter als alles, was danach kam. Ich gebe dir mal zwei Gedächtnisstützen, zu denen du dann, die dir vielleicht helfen, das so ein bisschen auszuführen. Also in der Zeit, wo du quasi parallel Profi-Triathlon betrieben hast und gleichzeitig noch als Physiotherapeut gearbeitet hast, bist du auch schon mal nach dem Training bei der Ausführung deines Berufs einfach kollabiert. Und der zweite Gedächtnisstütze war, du hast auch schon mal eine rote Karte im Trainingslager bekommen.
Okay, das ist aber schon ein paar Tage länger her. Oh Mann, ey. Ja, ich kann mich an beide Situationen sehr gut erinnern und das Kollabieren, das war tatsächlich, das war glaube ich beim Hospitieren in der Physio-Ausbildung noch. Und das war schon eine unangenehme Situation mit deiner krebskranken Frau, die behandelt werden musste. Und da hat es mir sowohl körperlich als auch psychisch und dann noch schlechte Luft im Raum, bla bla bla, echt den Stecker gezogen. Das war wirklich, das war ganz krass, das war so in den ersten paar Wochen der Ausbildung. Und kann mich dran erinnern, war wirklich keine schöne Situation. Und die rote Karte hingegen im
Training. Nee, stopp mal kurz, also es war quasi nicht allein trainingsbedingt, sondern es war auch diese besondere Situation. Du hast dich also nicht nur so an die Wand trainiert, dass du nicht mehr stehen konntest, sondern...
Nein. Gut. Nein, da kam tatsächlich noch ein paar mehr Sachen dazu. Aber es beschreibt natürlich schon auch so den Zustand, dass man halt einfach irgendwie sau viele Bälle in der Luft hat und unausgeglichen ist, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt da sozusagen den Fokus nur auf diese Ausbildung gelegt hätte... wahrscheinlich wäre ich da nicht umgeklappt. Ja. Ist mir seitdem auch nie wieder passiert, glücklicherweise. Und die rote Karte war eigentlich sowieso eine super geile Geschichte aus dem Mallorca-Trainingslager mit dem hessischen Landeskader und meinem sehr, sehr guten Freund Sean Donnelly, mit dem ich schon damals super viel trainiert habe und immer das Zimmer geteilt habe, etc. pp. Ist ja auch mein Trauzeuge geworden und so weiter dann später. Und wir haben damals schon immer so ein bisschen, ich würde mich jetzt nicht als rebellisch bezeichnen, aber wir haben halt schon irgendwie das Training auf dem Fahrrad sehr genossen. Und dann damals war ein gewisser Frank Vitrisal gleichzeitig auf Mallorca im Trainingslager. Und wir sind wieder des Trainingsplans immer gerne mit Frank gefahren und der ist natürlich viel länger gefahren, als wir eigentlich auf dem Trainingsplan stehen hätten und so kamen dann irgendwie in zwei Wochen auch mal irgendwie 1600 Kilometer zusammen und also mit 16, 17 Jahren oder wie alt wir da waren und da haben wir zuerst eine Verwarnung bekommen vom hessischen Landestrainer im abendlichen Briefing und als wir dann nicht gehört haben und weiter mit Frank gefahren sind, haben wir dann am Ende des Tages eine rote Karte bekommen, was aber für uns eigentlich ziemlich gut war, weil dann wurden wir sozusagen des Trainings ausgeschlossen und konnten dann nur noch unsere eigene Sache machen und sind gerade noch mehr Fahrrad gefahren. Also war eigentlich ganz...
Also man muss das festhalten, ihr habt nicht irgendwelche jugendliche Eskapaden gemacht, also ihr wart nicht am Ballermann, sondern ihr seid ausgeschlossen worden, weil ihr zu viel trainiert habt.
Das ist sehr richtig. Das hast du gut zusammengefasst.
Ja, verrückt. Also. Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Das wäre quasi jetzt zeitlich gesehen der nächste Punkt.
Also gesehen und wirklich wahrgenommen. Das haben wir immer so eine, also gesehen, dass ich kannte dich natürlich daher, dass du für Montabaur gestartet bist. Und ich war ja damals mit Leonie Pötsch zusammen, die auch in Neustadt an der Weinstraße gewohnt hat. Und daher diese ganze Rheinland-Pfalz-Connection, da war ich relativ nah dran, weil auch ihr Bruder ist ja für Montabaur damals gestartet, der Jonas. Und von daher war der Name Boris Stein mit durchaus ein Begriff. Wann war denn dieses komische Bundesliga-Rennen in Buschhütten, wo man so mit den Teams da irgendwie durcheinander fahren musste? Ich glaube, da hätte ich unser erstes Treffen jetzt mal angesetzt.
Wann war das? Das habe ich ja schon mit Jens so ein bisschen aufgerollt, dieses Rennen. Schaue das gerade mal nach, wann das war, weil ich habe mir nämlich was anderes aufgeschrieben, und zwar den Zeitpunkt, wo wir tatsächlich das erste Mal miteinander geredet haben.
Ja gut, das ist ja nicht so leicht mit dir, ne? Man kommt ja nicht so leicht mit dir ins Gespräch, da muss man schon echt viel machen. Ist es ja sozusagen, ich finde das ja sehr gut, dass du jetzt so eine Art Gesprächstherapie hier angefangen hast und jetzt total der kommunikative Typ wirst. Weil wir wissen ja auch, deine Frau sagt ja auch immer, dass es zwei Menschen auf diesem Planeten gibt, mit denen du länger als eine Minute telefonierst. Ja.
Und das sind dein Coach. Wer ist das außer dir? Ach so, mein Trainer. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja gut, also Bundesliga war dann vielleicht, aber ich glaube nicht, dass wir da miteinander geredet haben.
Nee, ich glaube auch nicht.
Tatsächlich das erste Mal miteinander geredet haben wir nämlich in der Zielverpflegung.
Aha.
Ironman Barcelona 2015.
Ah, 73.
Ah. Ja, 70.3. Da hast du diesen verrückten Doppelstart gemacht mit Mallorca eine Woche vorher.
Ja.
Bist in Mallorca und Fünfter du, geworden.
Ja, und in ich Barcelona erinnere mich. Fünfter. Und du bist gestürzt.
Genau, es war...
hast du recht.
Ich erzähle mal kurz mein Rennen und dann kannst du vielleicht deine Erinnerung an die Zielverpflegung kundtun. Ich habe schon gesagt, Patrick hatte diesen Doppelstart und ich hatte auch zwei Rennen in zwei Wochen. Also ich bin zwei Wochen vorher in Aix-en-Provence gestartet, auch 70.3, bin da Zweiter geworden und Andy Böscher hat mich da um 7 Sekunden geschlagen und ich bin halt... Er war halt die ganze Zeit so knapp vor mir. Und ich habe mich halt so geärgert im Ziel, habe gedacht, ey, du hast hier einfach nicht alles gegeben. Du musst entweder umfallen vor der Ziellinie oder du musst gewinnen hier. Ne? Und dementsprechend war ich halt mega heiß aufs nächste Rennen. Bin nach Barcelona gefahren und bin die Strecke bestimmt 3-4 Mal abgefahren. Und da war halt ein Kreisel und ich habe halt gedacht, man fährt, also ich bin den Kreisel so angefahren im Rennen, dass man da 180 Grad durchfährt, also geradeaus, es ging aber um 90 Grad rechts. Und dementsprechend...
Du bist irgendwie am Bordstein, hast du dich aufgehangen, hast du mir
glaubt. Ja, genau, da stand halt dann ein Polizeiauto da, wo ich halt hinfahren wollte und da habe ich gemerkt, da kannst du nicht hinfahren. Und da habe ich mich halt auf die Nase gelegt.
Oh, scheiße.
Wir haben uns dann im Rennen noch kurz gesehen, nämlich am letzten Anstieg bin ich noch an dir vorbeigefahren. Habe auch vielleicht so 30 Sekunden mit in die Wechselzone genommen. Du hast beim Laufen noch einen abgefackelt. Bei mir ging halt nicht mehr viel, weil ich würde jetzt einfach mal darauf schieben, dass ich halt gestürzt bin. Aber ich war auch ziemlich angepisst, dass ich da gestürzt bin und dann halt Rückstand hatte. So, und so in diesem Zustand haben wir uns in der Zielverpflegung getroffen.
Ja, ist richtig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du ziemlich ramponiert aussahst und ich eigentlich auch fest davon überzeugt war, dass du vor mir ins Ziel kommst. Du warst da schon auch. Ich habe dich jetzt eher als geknickt in Erinnerung. Also, war es jetzt. Andere Leute sind ja aggressiv, wenn sie angepisst sind und irgendwie blöd zu anderen Menschen, aber das habe ich jetzt irgendwie zumindest nicht mehr so in Erinnerung und du hast mir dann erzählt, was passiert ist und das fand ich natürlich alles hochgradig traurig und blöd.
Naja, ich weiß halt noch, dass du gesagt hast, ja komm, lass uns heute Abend einen trinken gehen und ich so, ja.
Stimmt,
ist vielleicht, oh Mann, ist vielleicht
ey, du kannst dich viel besser an das erinnern. Ich habe mich ja genau mit Will Clark und so, da habe ich dich noch eingeladen, dass wir mal schön
hingehen. Ja, genau, aber dafür war ich halt echt nicht in Stimmung. Also es war halt echt, also da musste ich auch die ein oder andere Träne wegdrücken. Das war schon, da war ich schon ziemlich enttäuscht an dem Abend. Und dann da musste ich erst mal 2-3 Tage ins Land gehen lassen, und wieder mit mir ins Reine kommen. Es hing einfach in dieser Kombination, das Rennen, das vorher auch schon quasi das so knapp war, wo ich wusste, gute Form. Und dann das Rennen, das halt auch, wo ich es halt auch irgendwie nicht hingebracht habe, es war halt einfach bitter.
Ja.
Aber gutes, ich gutes weiß Learning, auf jeden Fall. Oder?
Am Ende des Tages.
Ja, ist definitiv gutes Learning und
du hast dich ja auch. Warte, ganz kurz, du hast dich beim Abfahren der Strecke auf die Mappe gelegt, gell? Nicht im Rennen oder im Rennen?
Doch, im Rennen.
Im Rennen,
okay. Es war so, dass man auf der Streckenbeschreibung konnte man nicht erkennen, genau wo die Strecke hergeht.
Also ja.
Man ist da in diesen Kreisel reingefahren und ist dann Also die Strecke ging links und dann unter der Brücke geradeaus durch. Weiter, ja, ja. Aber ja, die Strecke im Rennen ging ganz verrückt. Also dann irgendwie zweimal rechts, fünfmal links und dann ist man wieder gerade auf die Straße gefahren, 100 Meter weiter. Und das konnte man halt schlecht erkennen.
Ja. Naja, aber warst du so scharf auf das Rennen, dass du halt auch schon mit Knallgas die Strecke da...
Ja klar, also ich bin da auch schlecht geschwommen und dann hatte ich wieder Rückstand und dann ist man sowieso so ein bisschen unter Race-Mode. Aber es soll hier nicht nur um mich gehen, sondern es soll auch ein bisschen um dich gehen. Danach hattest du quasi dann nicht mehr ganz so gute Rennen und du hast quasi auch, es gab quasi einen privaten Einschnitt, sportlich lief es halt nicht mehr rund, Sponsoren haben dann halt auch gesagt, ja, Patrick, du bist jetzt quasi nicht unser erster Mann. Mhm. Und da hast du dich dann aber entschieden, nachdem du auch so ein bisschen brauchtest, um eine Entscheidung zu finden, quasi alles auf die Karte Triathlon zu setzen. Und da war sicherlich Fares halt auch so eine Orientierung, ne? Also, dass du quasi bei Fares dann gesehen hast, ja, so ohne, also quasi mit gleichzeitig arbeiten, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ich glaube, dass dir sowas halt das perfekte Umfeld für dich zu schaffen, das macht dir halt auch Spaß, ne? Also, es gibt halt Lösungen, die sind für viele okay, so Standardlösungen, aber dir macht es schon Spaß, quasi so das Perfekte für dich selbst herauszufinden. Ne? Also wen könnte ich hier fragen und da, und du kennst halt auch viele Leute. Und du hast bei mir halt schon mal gesagt, ja, für dich ist Triathlon eher so ein Beruf. Ja? Also ich mache halt meinen Sport und ja, dann, wenn ich eine Frage dazu habe, frage ich halt den Björn. Aber ich denke nicht groß dann darüber nach, weil ich denke, der Björn ist der Experte, der strukturiert mein Training. Und bei dir ist auch so, dass das geht halt so auch über das hinaus. Also du beschäftigst dich in deiner Freizeit unglaublich viel mit dem Sport. Oder für Aerodynamik habe ich Canyon oder meinen Aerodynamiker und ich mache mir dann halt nicht selber noch groß, dem vertraue ich halt einfach. Ne? Und bei dir ist so, ich will das ja genau wissen und ich will genau das Optimale für mich rausfinden. Das war ich zum Beispiel auch Ende dieses Jahres. Da hattest du so einen Flipchart. Was muss mein Trainer können? Mhm. Und erklär mir doch mal, was mein Trainer kann. Also was zeichnet dann Björn aus? Warum wurde es dann Björn?
Ja, also
welche Attitude...
Erstmal muss man ja sagen, dass ich ja, also gebe ich dir schon größtenteils recht. Ich glaube auch, dass ich durch diese Fähigkeiten zu kommunizieren und Klinken zu putzen und im Prinzip mit ein paar neuen Ideen immer auch schon Möglichkeiten geschaffen habe, mich mit dem Sport ganz gut über Wasser zu halten, sozusagen. Ich glaube, dass ich damals, auch in den Jahren, als ich noch nicht so erfolgreich war, ganz gute Verträge an Land gezogen habe, weil ich halt einfach versucht habe, dem Sponsor gewisse Mehrwerte zu bieten. Sozusagen dann auch in Kombination mit dem Physiotherapeuten bin ich in die Betriebe gegangen, habe mal mit den Mitarbeitern irgendwelche Yoga-Kurse gemacht und so ein Kram. Ja. Und die haben mich im Gegenzug halt gesponsert. Also da habe ich halt versucht, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Und das war auch echt eine coole Erfahrung. Ja, und dann, Björn, da hast du recht, da habe ich mal eine riesengroße, lange Checkliste gemacht. Das will ich jetzt gar nicht so auf die ganzen, also die ganzen Punkte will ich jetzt gar nicht aufzählen, aber ich glaube, dass die Strukturiertheit, dass ein wissenschaftliches Arbeiten, eine verlässliche Planung, falls es Sinn macht, die auch immer zu einem gewissen Tag da ist, wo ich mich drauf verlassen kann, einfach super wichtig sind, weil ich einfach auch durch die zwei Siege auf Hawaii einen Lifestyle gerade pflege, der halt tatsächlich, und das ist ja eigentlich entspricht das so ein bisschen gegenläufig zu dem, wie du mich kennengelernt hast. Ich muss schon irgendwie mein Leben irgendwie ganz gut strukturieren gerade. Und da brauche ich halt jemanden, der da mit am einem Strang zieht. Und ja, der Björn hat mich einfach überzeugt. Wir kennen uns auch schon seit jetzt, ich glaube, knapp 5 Jahren. Und am Ende des Tages muss ich auch sagen, dass deine Expertise, deine Erfahrungen dazu geführt haben, dass ich, dass sozusagen, das war das letzte Quäntchen, was dann sozusagen an Überzeugung noch dazugekommen ist, um zu sagen, okay, ich probiere das auf jeden Fall mit dem Björn. Ich hatte noch zwei andere Trainer sozusagen ins Auge gefasst, die mich auch genommen hätten, aber das Gespräch mit dir, wir haben uns damals sehr lange unterhalten, ich glaube, ein ganz untypisches 1-Stunden-Telefonat mit dir, die dann dazu geführt hat, oder das hat dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe den Weg mit Björn. Ja.
Ja.
Und bis jetzt hast du absolut recht.
Cool, dass ich dir da quasi auch mal jemanden vermitteln konnte, wo es normalerweise immer andersrum läuft. Nochmal zurück zu diesem...
Was ja auch nicht selbstverständlich ist, Boris. Das muss man auch mal ganz, glaube ich, an der Stelle, glaube ich, ganz klar sagen. Weil ich meine, du bist im Prinzip da jetzt auch die klare Nummer 1 beim Björn vielleicht gewesen oder immer noch. Ich finde, er macht es sehr gut, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt da irgendwie zweiter Mann oder so. Aber andere Profisportler versuchen da ja schon auch sozusagen so ein Platzhirschgehabe zu machen und wollen dann sozusagen, wenn irgendwas gut funktioniert, es nicht weitergeben an die Konkurrenten. Weil im Rennen, muss man ja tatsächlich sagen, sind wir einfach Konkurrenten. Und das finde ich dann ist auch eine menschliche Größe von dir, dann zu sagen, hey, nee, der ist gut und mach das.
Ja, das ehrt mich, aber... du weißt schon, dass ich halt auch so der Typ bin, der denkt, dass Konkurrenz egal wo oder der Austausch egal wie, dass mich das auch nach vorne bringt. Also ich denke einfach, bei Canyon ist es ja auch so, dass wir da mittlerweile, ja, wer fährt fast kein Canyon mehr? Und jeder hat halt irgendwas gebracht, ne? Also als Rodeno damals zu Canyon kam, hat er das neue Cockpit entwickelt, ne? Also mit zumindest, forciert, dass wir ein gescheites Trinksystem haben.
Ja.
Und du kamst dann mit dem...
was er übrigens als Prototyp in unserem Barcelona-Rennen gefahren
ist. Ja, genau. Und du kamst dann mit den Armschalen, ne? Und genauso, denke ich, ist das halt auch ist das auch für einen Trainer, dass der sich halt auch weiterentwickeln kann, wenn der einfach mehr männliche Profis hat und die auf einem Niveau sind, auf einem hohen Niveau sind. Und das,
ja.
Ich denke, Erfahrungen, die er mit dir macht oder mit mir macht, die nützen uns beiden. Und daher finde ich eigentlich viele Arten von Austausch immer gut. Und es ist halt, Björn, denke ich, sagt das halt auch so, das ist halt auch, diese Geheimniskrämerei ist halt teilweise auch übertrieben, was so Training angeht, weil klar, ich könnte jetzt mein tägliches Training steuern und also teilen, und trotzdem müsste das halt erstmal jemand nachtrainieren und quasi mein
umsetzen und ja.
Ja, und quasi mein Start, also quasi meinen Körper haben, damit es ihm was nützt. Also es nützt ihm ja gar nichts, wenn er weiß, was ich heute trainiere. Also,
ne? Total.
Also heute trainiere ich zum Beispiel nichts, hätte heute normalerweise Physio. Heute ist auch Feiertag, von daher.
Ja, aber wir sind uns doch beide, einig, dass da nicht jeder so denkt. Oder? Also es gibt ja schon auch echt viele Jungs, die da irgendwie sozusagen auf den Kontakten hocken und sozusagen nichts abgeben wollen.
Ja, schon, aber mit denen versuche ich mich eigentlich nicht zu umgeben.
Ja, absolut. Absolut.
Gut, also um nochmal kurz dieses, den Einstieg meiner Frage war ja quasi dieser Einschnitt, nachdem du hast dich quasi entschieden, obwohl es eigentlich von außen betrachtet eher schlecht lief, hast du dich ja entschieden, jetzt setze ich alles auf Triathlon. Mhm. Kannst du mir das nochmal erklären? Weil das schließt sich mir halt jetzt nicht direkt.
Naja, also tatsächlich hast du das vorhin schon ganz gut beschrieben, dass im Prinzip die Zeit 2015, vor allen Dingen Ende 2015, also erstmal mit großen Umbrüchen, privat, Trainerwechsel zu Manuel Wies damals noch für ein Jahr und dann eben das Kennenlernen von Fares und dann das Training unter Fares in den ersten paar Monaten mir dann wirklich gezeigt hat, okay, das ist also das Training, wovon er glaubt, dass ich es absolvieren müsse, wenn ich mich sozusagen wirklich als Profisportler entwickeln möchte. Und das war ganz klar, für mich, okay, das ist nicht mit den 20 Stunden, die ich jetzt gerade als Physiotherapeut arbeite, in einer Praxis, das ist nicht kombinierbar, das geht einfach nicht, das halte ich nicht aus, da kommt sozusagen beides zu kurz. Und dann, wie gesagt, habe ich eben die Entscheidung getroffen, aber gleichzeitig mit der Entscheidung sprang mir da mein damaliger Hauptsponsor im Prinzip ab, der gesagt hat, ja, wir sind da leider nicht mehr dabei. Und so stand ich eben kurze Zeit ohne irgendwas da. Ich hatte aber trotzdem die Entscheidung getroffen und hatte noch ein heißes Eisen im Feuer, was noch lief, als potenziellen Sponsor. Und der hat dann bis Dezember tatsächlich gebraucht. Und damals war ich im Trainingslager auf Mallorca und hat mir dann zugesagt. Und das hat so eine derart große Motivation in mir ausgelöst. Diese 2 Monate oder 3 Monate, in denen ich sozusagen in so einem Zwischenstadium war, in dem ich ja nicht richtig wusste, okay, geht's jetzt weiter, kann ich diesen Wunsch umsetzen und kann ich als Triathlon-Profi zumindest nochmal ein Jahr wirklich Vollgas probieren, hat mir dann auch gezeigt, wie sehr ich das eigentlich will und hat dann eigentlich noch den Fokus geschärft darauf. Und als es dann sozusagen die Zusage kam von einem Speditionsunternehmen aus Dubai, ja, ganz, ganz verrückte Geschichte, auch wieder über einen Kontakt von meinem alten Hauptsponsor Mesco Insurance damals. Und das hat einfach, das hat derart das Feuer nochmal entfacht. Und ja, dann bin ich eben zu Fares gegangen, habe einen Plan ausgeheckt mit Ironman Texas als meine erste Langstrecke. Und ja, meine Trainingserfüllung war damals bei nahezu 100%. Habe wirklich einfach das gemacht, was Fares wollte. Es hat alles total gut funktioniert. Und ja, der Ironman hat dann ja auch direkt ganz gut geklappt. Ja, und ja, aber ich glaube wirklich, dass dieses Gefühl, so okay, ich will das jetzt machen und ich weiß nicht, ob es wirklich in die Realität umzusetzen ist, dass das echt Motivation in mir ausgelöst hat.
Ja, geil, auf jeden Fall. Dann war es ja so, dass du quasi dann direkt das Ding abgeschossen hast in Texas, da quasi deinen ersten Ironman gewonnen hast. Da muss ich kurz noch einschieben, dass ich mich letzte Folge mit falschen Lorbeeren geschmückt habe, weil ich habe meine erste Langdistanz nicht gewonnen, sondern meine erste Langdistanz war halt einfach nicht Schweiz, die ich gewonnen habe, sondern ich war vorher noch am Lake Tahoe, da bin ich Achter geworden. Also bei mir hat das dann noch ein Jahr gedauert. Naja, nach Texas, du hast dich quasi dann im Winter perfekt vorbereitet für Texas mit neuer Motivation. Habe ich dich halt dann nach Texas gefragt, ob wir nicht die Hawaii-Vorbereitung zusammen machen wollen. Mhm. Das war dann quasi der zweite Kontakt, weil ich dich doch, obwohl ich so schlecht gelaunt war in Barcelona, einfach als sehr angenehm und ja, positiven Menschen kennengelernt habe. Und deshalb habe ich gedacht, mit dem kann man auf jeden Fall eine Wahlvorbereitung zusammen machen. Und dann konnte ich dich im Vorfeld dann doch nochmal schlagen und kurzzeitig unser internes Duell auf 2:1 für mich stellen. 2:1 für mich stellen in Wiesbaden. Dritter und Vierter. Danach hast du es mir auf zweimal in Hawaii gezeigt und deswegen steht es im internen Duell jetzt 3:2 für dich, laut meiner Rechnung.
Ja.
Es gibt nochmal, man muss das, also was mich natürlich auch noch gut dastehen lässt, es gibt noch ein weiteres Rennen, wo wir beide gestartet sind, und das war in Fürnheim. Allerdings stehe ich da gar nicht auf der Ergebnisliste, auch nicht als DNF, was ich dann gemacht habe, weil ich bin nämlich an eine Abzweigung falsch geleitet worden und bin dann irgendwann durch einen Tunnel gefahren und stand an der Ampel und dann bin ich nicht mehr zurück auf die Strecke gefahren, weil ich 5 Minuten in die falsche Richtung gefahren bin. Aber da stehe ich gar nicht auf der Ergebnisliste, ja, und deswegen zählt das nicht.
Das ist mir witzigerweise in Fürnheim auch mal passiert. In Führung liegend ist das Motorrad falsch abgebogen und der Streckenposten hat uns sozusagen rechts abbiegen lassen, obwohl wir einfach geradeaus fahren hätten müssen. Da war ich richtig sauer den Tag. Das tut mir auch im Nachhinein noch leid. Da habe ich dann im Ziel ziemlich sauer von dannen gestapft und war echt angepisst. Aber ja gut, auch daraus natürlich gelernt und ja. Ja, wobei das Wiesbaden-Rennen, wo du Dritter wurdest, 2016, das muss ich sagen, das war natürlich das Rennen können wir eigentlich gar nicht so einfach übergehen, ja. Also das war ja wirklich ein. Willst du das
nicht übergehen, oder was?
Bitte was?
Dann mal los.
Ja, schon, ich meine, du wolltest natürlich gewinnen, ja, das ist ja klar, vielleicht hast du deswegen das nicht in so allerbester Erinnerung, aber. Das war ja schon, ich glaube, es war auch das letzte Mal, dass Wiesbaden 73 stattgefunden hat. Ja. Und das war ja wirklich ein super geil besetzter 73 mit Lionel Sanders, Andy Dreitz, deiner Wenigkeit und dann, ich glaube, wer dann noch alles im Feld war mit Will Clark und Bart Arnautz, Rudolfe von Berg, Steffen Justus hat damals sein letztes Rennen gemacht.
Man muss schon sagen, dass Wiesbaden halt oft richtig gut besetzt war. Also auch gerade in den Jahren nach Olympia, also in den Olympia-Jahren, weil dann viele dann halt da noch 2-3 Euro verdienen wollten. Und ja, dieses letzte Wiesbaden-Rennen, das war halt so, klar, ich wollte da gewinnen, Wiesbaden ist schon so eine Strecke, die mir unglaublich gut liegt, aber der Andi hat da auf dem Rad einen abgefackelt, das war der Wahnsinn.
Das war wirklich krass.
Ich kenne die Strecke halt ziemlich gut und ich glaube, dass ich auf dem Abfahrten da schon so 1 oder 2 Minuten einfach dadurch gewinne, dass ich die Strecke gut kenne.
Ja,
und
ja.
Andi war halt noch mal schneller. Also der war halt schneller sowieso und plus noch mal diese 2 Minuten und ist dann halt hinten drauf halt auch noch super stabil gelaufen.
Ja, das war wirklich eines seiner Meisterstücke, muss man tatsächlich sagen. Auch für mich, ich meine, ich bin damals, ich glaube, das ist immer noch der höchste Wattdurchschnittswert, den ich jemals gefahren bin. So roundabout 300 Watt im Schnitt, das ist in meiner Gewichtsklasse schon ganz amtlich, 75,3. Und das war schon, was ihr da, und was vor allem, was Andi abgefackelt hat, das war schon sehr, sehr, sehr stark.
Ja, und dann hat er, glaube ich, 5 Minuten Vorsprung beim Laufen und es wurde halt überhaupt nicht weniger. Also, und dann kam Lionel noch von hinten, bei dem man halt auch gemerkt hat, vorher, wie der so Radfahren kann. Also Radfahren jetzt im Sinne von nach links und nach rechts, also nämlich gar nicht.
Boah, das war krass, ja.
Und hat uns dann beim Laufen, weiß nicht, ob er vor dir gewechselt ist oder nach dir.
Witzigerweise hat er mich bergauf vor der Abfahrt von der Platte runter, hat er mich noch überholt. Und da hat er oben auf der Kuppe, hat er, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorsprung gehabt oder so. Und dann geht's ja diesen Berg runter, rein nach Wiesbaden. Und ich habe ihn dann wirklich, ich glaube, um circa 30 Sekunden wieder sozusagen überholt und Vorsprung rausgefahren, weil er derart schlecht bergab gefahren ist. Auch schon. Und dann durch die Stadt noch durch. Handling war zumindest damals jetzt nicht so unbedingt seine Stärke.
Ja, es kann immer noch nicht seine Stärke sein, weil das, was der momentan so auf Swift also fast jede Woche zeigt, also irgendwo muss da Leistung verloren gehen. Also kann man das echt nicht erklären. Und dann war es halt so, dass Lionel halt dann irgendwann von hinten kam und du halt auch noch von hinten gedrückt hast und ich dann quasi noch den Podiumsplatz irgendwie gerettet habe.
Ja, aber war schon ein cooles Rennen.
Ja, auf jeden Fall. Also schade, dass das nicht mehr gibt. Insgesamt haben wir halt seitdem vier Hawaii-Vorbereitungen zusammen gemacht und dir ist das dann halt auch das eine oder andere Mal geglückt, Hawaii noch zu gewinnen. Und wir treffen uns dann meistens so nach dem Rennen, also und dann das nächste Mal nach der Selfish Night oder so im Dezember auf Malle. Und du siehst da halt immer so fertig aus, ne? Also jetzt Selfish Night bist ja so ein bisschen aufgetakelt, ne? Dann merkt man das nicht so. Bei mir ist das halt so, wenn ich so ein Bombenrennen hatte, dann ja, da kann ich vielleicht so ein, und wenn es so ein richtig gutes Rennen war, dann schlafe ich so zwei Nächte nicht, ne? Und da bin ich auch immer dankbar über irgendwelche Ablenkung, also wenn mich da Medien für den nächsten Tag haben wollen, dann gerne, weil ich kann eh nicht schlafen, dann kann ich in der Nacht mir so ein bisschen Gedanken machen oder Rechnungen, kann auch super schreiben. Und dann die Woche nach dem Rennen fühle ich mich dann tatsächlich so ein bisschen größer, als ich tatsächlich bin. Und dann irgendwann sehe ich halt auch kacke aus in der Rennwoche. Also dann sieht man mir das auch an, dass ich nicht geschlafen habe. Aber dann kann ich halt irgendwann wieder schlafen. So, und was mich halt mal interessieren wird, ja, jetzt gewinne ich halt nicht Ironman Kalmar, sondern ich werde Dritter auf Hawaii oder ich gewinne zum ersten Mal Hawaii. Wie ist das dann?
Ja, es ist schon aufregend, ja, vor allen Dingen natürlich das erste Mal Podium auf Hawaii, dann natürlich im Rookie-Jahr als Hawaii-Neuling da aufs Podium zu laufen mit Laufrekord und so weiter, alles was danach kam, hat natürlich Vorstellungen gesprengt und da kommt halt dann auch nicht eine Medienanfrage, sondern da kommen halt dann 100 und dementsprechend ja, ist halt einfach der Winter tatsächlich, ja, also dann der Rest des Oktobers, der November, teilweise der Dezember auch noch, der ist einfach super vollgepackt, gerade wenn man sozusagen zum ersten Mal in diese Situation kommt, dann versucht man natürlich möglichst viel mitzunehmen, man kriegt dann natürlich auch eine Chance präsentiert, die man auch nutzen will und sollte und von daher ja, kann es durchaus sein, dass ich da total fertig ausgesehen habe, weil ich einfach total fertig war. Also ich habe dann danach, glaube ich, mehr im Flugzeug gesessen und in Hotels übernachtet, als ich zu Hause war. Aber hat natürlich auch alles Spaß gemacht und will ich auch nicht missen.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also wie viele Nächte hast du nicht geschlafen nach 16, also dritter Platz Hawaii?
Na, das Schlafen ist eigentlich nicht so mein Problem. Das
okay, geht das geht, oder wie?
Ja, das geht. Das geht.
Schön. Also eine Erinnerung, die ich an Hawaii 16 halt noch habe, war, dass wir waren in Texas zusammen und ich weiß nicht, ob wir getrennt geflogen sind, aber wir saßen auf jeden Fall nicht im gleichen Flieger. Da haben wir uns am nächsten Morgen in Hawaii getroffen, um die Strecke so ein bisschen abzufahren. Und so das war für mich dann schon so Rennwochen-Mode. Rennwochen-Mode bei mir bedeutet, ich will mich so wenig wie möglich bewegen und eigentlich will ich eigentlich nur auf der Couch liegen. Mhm. Und dann treffe ich dich und du hast so ein fettes Grinsen im Gesicht. Und ja, wir müssen ja unbedingt noch am Lava Java vorbei und dann treffen wir den noch, hi!
Ja, Tim Reed und Jesse Thomas noch dann ja, eingesammelt. Genau. Ja, und ein bisschen Schwätzchen gehalten. Das war genau dein Ding. Das ist genau das, wie du es machst. Und noch Fotos gemacht während dem Fahren. So, oh, ey, guck mal da, ey, guck mal, Energy Lab, geil! Ja, Mann, das war halt ein, das war, ey, Mann, das ist aufregend für mich. Ich liebe das immer noch, ja.
Ist doch geil. Aber man muss halt dazu sagen, du warst halt noch, also du warst natürlich als erstmal auf Hawaii als Athlet, ne? Ja. Aber du warst vorher schon mal, du hast das alles schon gesehen. Und trotzdem war da diese Liebe da, sozusagen.
Voll. Voll. Es ist, glaube ich, es ist ja total anders, das als Athlet zu sehen, als Tourist, ja. Und du bist natürlich fit und ready und schaust und oh, wie sehen die anderen aus und dann ist es ja ganz anders wahr und ja, das ist schon geil und ist nach wie vor geil.
Also Hawaii ist Liebe, oder wie?
Ja, nach wie vor ist Hawaii definitiv große Liebe. Und ich glaube, so ganz kalt gelassen hatte ich das ja auch nicht, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, weil in diesem Rennen bist du Sechster geworden? Fünfter?
Ja, siebter. Sechster.
Siebter. Ne? Siebter. Ach, ja. Ja, das war dieses krasse Rennen, wo wir 1, 2, 3, 5 und 7 gemacht haben, ja, als Deutsche. Ja. Und das hat offensichtlich auch bei dir Motivation ausgelöst. Oder?
Ja, ich weiß nicht, ob in der Rennwoche laut jubelnd, nein, nicht laut jubelnd, aber in guter Laune durch die Gegend zu fahren bei mir Motivation auslöst. Ich sag mal, wenn's im Rennen dann auf den ersten Kilometern genauso läuft, dann löst das bei mir Motivation aus. Aber jetzt ja, okay. In der Rennwoche bin ich halt eher so.
Jetzt stell dir mal vor, Jens Roth kommt das erste Mal mit uns nach Hawaii. Meinst du, was dann los ist?
Ja, dann fahre ich auf jeden Fall alleine in der Rennwoche. Das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Aber genau, da mit Jens Roth haben wir letzte Woche ja darüber geredet, dass wir beide gerne so vorne sind, ne? Also, wir laufen gerne vorne weg. Das gibt uns halt Sicherheit. Also wenn wir vorne sind, weiß ich, ja, im Moment bin ich ja schon mal Erster. Kann nicht mehr so viel passieren. Es war vielleicht auch so ein bisschen so eine Lehre aus diesem Aix-en-Provence-Rennen. Dass ich die ganze Zeit hinterhergelaufen bin und mir dann am Ende zumindest mal selbst vorgeworfen habe, so ganz sicher, ob du alles gegeben hast, bist du jetzt nicht. Und deswegen gibt mir das halt einfach mehr Sicherheit. Wenn ich vorne bin, weiß ich, zumindest mal im Moment führe ich. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das setzt bei mir besondere Kräfte frei. Also wenn ich so in Front laufe, dann habe ich einfach das Gefühl, ich kann jetzt vielleicht ein bisschen schneller laufen, als ich es tatsächlich könnte, wenn ich Zweiter wäre. Und bei dir ist das eigentlich ganz anders, oder? Also du hast das Rennen gern so ein bisschen vor dir. Ist das richtig?
Also natürlich ist es ein geiles Gefühl zu führen und diese Gewissheit zu haben, das Feld anzuführen, aber am Ende des Tages, ja, mag ich tatsächlich die Verfolgerrolle sehr gerne. Vor allen Dingen werde ich, glaube ich, stark, wenn ich merke, okay, ich bin stärker als der andere oder es gibt da eine Schwäche, die ich irgendwie ausgemacht habe und kann aufholen. Und das ist doch sehr motivierend für mich, doch. Ja, das mag ich.
Und du hast vor Hawaii oder nach Hawaii in Interviews immer gesagt, dass du dir zumindest mal vor den ersten beiden Erfolgen, also dritter und erster Platz, dass du dir vorher immer so relativ geringe Erwartungen setzt. Also Mhm. Wenn ich Zehnter werde, bin ich glücklich, ne?
Ja.
Das ist Party bei dir, hm?
Ja, Kindergeschrei. Wo kommt das denn? Mach mal das Fenster.
Also sind nicht deine, oder?
Nee, sind nicht meine. So weit sind wir noch nicht. Ja, diese niedrigen Erwartungen. Ja, ich glaube, man muss einfach so seinen eigenen Modus finden, wie man am besten funktioniert. Und ich bin halt kein Athlet, der jetzt mit Schaum vorm Mund und sozusagen rot sehend und ich muss das Blut fließen sehen so und trommel mir auf die Brust Typ bin. Das mag ich einfach nicht. Das ist einfach nicht meine Race-Attitude, sage ich jetzt mal. Also so funktioniere ich nicht gut. Sondern ich bin halt mehr so der harmoniebedürftige Mensch, sag ich mal. Und umgebe mich dann auch vor dem Rennen gerne mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt so die negative Aura haben. Ja, funktioniert einfach so am besten. Ja. Wenn ich mir im Prinzip im Rennen dann meine niedrig gesteckten Ziele sozusagen überbiete, ist das für mich so eine Art Motivation. Und denkt man dann so, okay, ja, jetzt bist du Achter, jetzt kannst du auch noch Sechster werden. So. Und ah, jetzt bist du Sechster, jetzt holst du dir noch den dritten Platz.
Aber das funktioniert eigentlich nur als guter Läufer, oder?
Das kann gut sein, ja. Ja, das stimmt. Die Taktik
geht. Also bei mir ist halt, so, also jetzt Hawaii einfach mal klassisches Beispiel, so ab dem Energy Lab kann ich mir eigentlich schon Gedanken darüber machen, wie das Rennen heute so ausgeht. Ne? Also weiß ich schon, hier passiert jetzt nicht mehr viel. Da kommst du vielleicht noch, in der Regel kommst du vorher. Aber dann ist das diese klassische Situation, ich habe einen, der läuft eine Minute vor mir, ich habe einen, der läuft eine Minute hinter mir und jetzt kann ich mich mehr anstrengen. Dann komme ich auf 45 Sekunden ran und viel mehr passiert dann nicht mehr. Kann ich mich so ein bisschen quasi dann, quasi ab dem Energy Lab kann ich mich schon freuen oder eben nicht. Und ja, aber ich glaube, das ist halt auch, das ändert sich jetzt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, warum bei dir dann dieser in der Einleitung angesprochene Ausbruch dann im Ziel kommt, ne? Weil du halt die ganze Zeit so im Ziel, du weißt halt noch gar nicht, was dich hier, also was passiert heute. Ist noch eine Wundertüte bis kurz vors Ziel. Und dann kannst du im Ziel dann quasi so loslassen.
Das stimmt. Das stimmt absolut. Ich habe das auch mal wie so einen Staudamm beschrieben, der dann tatsächlich im Ziel erst losbricht. Also versucht das, die Emotionen auch so zurückzuhalten und zu kanalisieren. Und deswegen platzt es dann im Ziel so aus und raus.
Ja, finde ich mega geil, vor allen Dingen, weil bei mir auf der Ziellinie, das wäre halt irgendwie, also ich kann mir da irgendwie so eine Pose überlegen, passt aber halt jetzt nicht zu mir. Und bei dir ist halt einfach so, du also dir ist völlig egal, wie viele Leute da jetzt tatsächlich sind, ne? Sondern du kannst einfach sagen, ah, also ich bin jetzt hier glücklich und ich mache jetzt genau das, worauf ich Schluss habe. Finde ich mega geil. Also Wahnsinn. Du bist quasi auch so ein bisschen die Rampensau im Triathlon.
Ja, naja. Danke. Ich nehme es mal als Kompliment an.
Das ist ein Kompliment.
Ja, aber wie gesagt, jetzt hier, ne, bald muss ich dich ja fürchten, weil wie man aus deiner Instagram-Story sieht, arbeitest du jetzt auch mit Wolfgang zusammen, mit meinem Lauftechnik-Trainer.
Ja, genau, den hast du mir netterweise vermittelt.
Da wird Großes passieren.
Ja, und wir saßen beim Kaffee zusammen. Und das ist auch was ziemlich selten passiert, dass ich mit dem im Kaffee zusammen sitze. Ja. Und wir haben uns halt darüber unterhalten, was uns halt im Moment so bei Corona fehlt. Und ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal sage, dass mir Wettkämpfe fehlen. Weil eigentlich habe ich mich immer darüber definiert, dass ich halt gerne trainiere. Und aber irgendwie diese Konkurrenz, die mich quasi auf ein neues Level bringt, die habe ich da nicht. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich halt irgendwen zerstören muss, muss, sondern wir haben beide festgestellt, Wolfgang und ich, es ist schon irgendwie egal, ob du wie er jetzt halt 30 Minuten läufst, also er kann im Moment halt auch nicht laufen, weil er Knie kaputt hat, oder halt 48, ne, über 10 Kilometer, das Gefühl ist immer dasselbe, ne? Sondern du hast halt immer dieses Wettkampffeeling und du hast das Gefühl, da ist jemand um dich rum, der dich halt quasi jetzt pusht. Und das ist halt schon was, wo ich sagen würde, also im Moment so, ja klar, ich kann mich im Training problemlos jeden Tag abschießen, aber irgendwie auf dieses Niveau, auf dieses besondere Niveau, da komme ich irgendwie nur im Wettkampf.
Ja, absolut.
Und
auch das Gefühl, ich meine, das Gefühl, morgens in die Wechselzone zu gehen, ja, und die anderen zu sehen, die anderen Gesichter zu sehen, dass dieses, vielleicht ein bisschen abgetroschen, aber dieses Knistern zu spüren und dann selber die Aufregung, wie sie sich aufbaut und so, das kann dir kein Training geben, das geht einfach nicht. Ja? Und es ist da auch egal, ob du jetzt 500. wirst oder ob du gewinnst. Das Gefühl ist ja für jeden gleich. Und ich glaube, das vermissen gerade Hunderttausende Sportler.
Ja, und dieses, ich will hier niemanden zerstören, da würden mir wahrscheinlich quasi jeder Individualsportler zustimmen. Ne? Das ist schon irgendwie, zumindest mal vor laufendem Mikrofon. aber ich konnte ja quasi jetzt 3 Jahre so ein bisschen bei der Entwicklung zusehen und da stelle ich mir halt schon die Frage, ist es halt überhaupt erstrebenswert, so die Zielscheibe auf dem Rücken zu haben, ne? Also habe ich quasi überhaupt das Zeug dazu, mal was ganz Großes zu gewinnen, weil früher gab es eigentlich ja nur die Bild-Zeitung, die vielleicht irgendwas Beschissenes über dich geschrieben hat. Heute kann jeder Depp irgendeinen Scheiß auf Social Media schreiben. Oder ja. Man wird halt irgendwo angesprochen, wo man gar nicht unbedingt angesprochen werden will. Ja. Was weiß ich, du hast irgendwo mal geschrieben, ein Selfie bei laufendem Training bei 40 km/h und Seitenwind. Oder es ist auch viel schwieriger, Freunde zu erkennen. Ich meine, ja, du machst das alles saugut, so von außen betrachtet. Aber für mich ist schon immer so die Frage, will ich quasi überhaupt diese Zielscheibe irgendwann mal auf dem Rücken haben?
Hm. Naja, du willst ja, es geht ja nicht darum, die Zielscheibe, also du willst ja nicht erreichen, eine Zielscheibe auf dem Rücken zu haben, sondern du willst ein Rennen gewinnen. Ja, also für mich
ja, war klar, immer, aber das.
Also du denkst ja in erster Linie nicht daran, was passiert nach dem Rennen, sondern du überlegst ja erstmal, okay, wie kommst du überhaupt dahin, deinen Traum zu erfüllen, den Ironman auch vorbeizubringen. So, also so geht's mir. Und die Zielscheibe auf den Rücken zu tragen, ist dann halt einfach ein Ding, so, okay, da mach ich mir dann Gedanken drüber, wenn's soweit ist. Und ist mir im Endeffekt auch eine große Lehre. Ich meine, aus dem ganzen Negativen, es ist ja auch wieder so, du hast so viele positive Sachen, es gibt so viele, also wenn ich das jetzt mal wieder auf mich zurückbeziehe,
ja, gern.
So viel Positives, was da raussticht. Es gibt so viele Kinder, die mir Post schreiben, Karten malen und irgendwie mir Bilder schicken, das finde ich total motivierend, das finde ich Herz, also es berührt mich tatsächlich einfach, weil ich denke, irgendwie geil, ich kann mit dem, was ich liebe, und das ist Triathlon, also Menschen und vor allen Dingen halt irgendwie Heranwachsende dazu bewegen, irgendwie sich zu bewegen und eventuell da auch so eine Leidenschaft, wie ich die habe, zu empfinden und dieses gleiche Glücksgefühl, wie ich es habe, vielleicht dann auch selber mal zu spüren. Das ist einfach für mich, das ist ganz, ganz toll. Das ist für mich echt das Größte. Ich habe auch alles aufgehoben an Kinder-Fanpost, die über die ganzen Jahre jetzt bekommen habe. Das werde ich nie im Leben wegschmeißen. Und wie gesagt, das Problem ist halt einfach nur, du kriegst halt 100 positive Nachrichten Und dann sind halt zwei negative dabei und die bleiben halt im Gedächtnis, leider. Das ist aber menschlich und keine Ahnung, da muss man halt irgendwie mit lernen, umzugehen und dann eher auf die positiven Sachen zu switchen.
Ja, und das also ist tatsächlich danke,
von Social Media.
Ja, also. Danke, dass du es für mich jetzt nochmal ausgeführt hast, weil es ist ja, es ist auch für mich quasi eine Motivation, auch so ein bisschen im Kleineren, andere Leute dazu zu motivieren, vielleicht ohne Motorrad zu fahren. Und ich denke, je mehr man das oder je größer die eigene Reichweite ist, desto mehr kann man das sicherlich auch rüberbringen. Und das ist halt schon wirklich ein Aspekt, der mir jetzt nicht direkt eingefallen ist. Und finde ich mega gut. Und werde ich quasi meine Ausrede nochmal überdenken.
Du hast ja auch voll die Vorbildfunktion, ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass die Lotte jetzt das Rauchen anfängt und irgendwie keine Ahnung, den Drogen verfällt. Was heißt, ja, also weißt du, wie ich meine? Also ich meine, ich habe damals mit dem Sport angefangen, weil ich auch meinem Vater sozusagen, der ist Marathon gelaufen und der hat es vorgelebt, die sportliche, den sportlichen Lifestyle, und das war für mich immer erstrebenswert. Und das ist doch cool, wenn man das dann irgendwie weitergeben kann.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man halt auch so bedenkt, dass also ich muss mir schon hin und wieder überlegen, was ist meine was mein Argument, warum ich diesen Sport so betreibe, weil es ja schon ein bisschen egoistisch ist. Und da finde ich halt einfach immer gut, wenn man tatsächlich auch rationale Argumente hat, die man da aufführen kann. Und das ist sicherlich, dass man, also mir ist schon wichtig, dass man für einen gesunden Lebenswandel steht, auch wenn jetzt quasi der Profisport nicht unbedingt gesund ist als solcher. Aber es ist ja auch unbestritten, dass quasi nach der WM 2006 unglaublich viele mit Fußballspielen angefangen haben. Und die hätten nicht mit Fußballspielen angefangen, wenn die deutsche Nationalmannschaft überhaupt nicht überzeugt hätte. Ne? Sondern es geht halt immer, also Leistungssport hat quasi da schon diese Vorbildfunktion und kann Leute dazu animieren, Sport zu treiben.
Ja.
Gut. Dann aktuell ist ja nicht ganz so leicht, Sport zu treiben. Ich habe gesehen, du warst gestern zum ersten Mal im Schwimmbad.
Mhm, ganz richtig, ja. Grausam.
Ja. Bei dir, also in Österreich ist es auch so ein bisschen schwierig mit Seen, ne? Also es gibt viele, aber ich glaube, die sind schon frisch noch.
Ja, vor allen Dingen hatten wir jetzt wirklich die letzten zwei Wochen eher durchwachsenes Wetter und kalt und ja, da haben die Seen irgendwie so 14, 15 Grad und das macht einfach keinen Spaß. Und da muss ich auch wieder sagen, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe Mitte August einen Wettkampf und ich muss mich jetzt schwimmerisch auf diesen Wettkampf vorbereiten, okay, dann würde ich mir wirklich Mittel und Wege überlegen, wie ich halt ins Wasser komme, wird halt irgendwie mir Neoprenkappe, Handschuhe und Socken anziehen und mir warmes Wasser in den Neo kippen und dann halt schwimmen. Aber auch aufgrund der fehlenden oder des fehlenden Fernziels, auf das ich hinarbeiten kann, habe ich tatsächlich in den letzten, ja, sagen wir einfach mal 8 Wochen das Schwimmtraining tatsächlich auch irgendwie guten Gewissens schleifen lassen und habe mir gedacht, ja, okay, also
Also letzte Woche war ich tatsächlich kurz mal in Panik, weil ich gesehen habe, dass einige Leute auf ihrem Rennkalender Samorin drauf hatten und das war ja bis Freitag noch am 16.8. terminiert. Als Ausweichtermin ist jetzt abgesagt und bei uns sollten ja ab Mittwoch quasi die Freibäder öffnen können. Aber bei mir in der Region hat halt keins geöffnet. Allerdings fahre ich halt hin und wieder an einem Freibad vorbei und da ist Topwasser drin und da habe ich echt schon überlegt, ob ich nicht auch mal einfach über den Zaun steige.
Echt, also ist das Schwimmverlangen bei dir so krass, Boris, dass du über den Zaun schwimmen klettern würdest,
um zu schwimmen? Ich kann mit den Konsequenzen nicht leben. Also, sag mal, ich werde dabei erwischt und Ja.
Also das hast du letztes Mal betrunken und nackt gemacht.
Ja, so vor allen Dingen, das Gute ist, wenn du das halt machst, dann kannst du halt noch auf verminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren. Ja. Aber ich hätte das in voller Geiste meines Seins
gerade 100er in GR2 abgeballert, ja genau.
Ja. Gibt's denn, also Schwimmen hast du gesagt, ja, das hast du dann ein bisschen schleifen lassen, sonst wie ist so der Stand aktuell so? Kommst du klar als Triathlet mit Corona oder ich meine, es bleibt ja nicht viel anderes übrig?
Ja, na, es ist unbestritten irgendwie eine komische, schwere Zeit. Aber jetzt ist ja schon irgendwie so Licht am Ende des Tunnels und ich vermute, gehe irgendwie stark davon aus, dass wir alle irgendwie so im September noch den einen oder anderen Wettkampf absolvieren können. Wie gesagt, das ist gerade so, das ist so mein Licht am Ende des Tunnels, aber ich habe jetzt das ein oder andere virtuelle Rennen gemacht, unter anderem ja auch gestern wieder hier Ironman VR9 und muss aber sagen, dass das halt jetzt irgendwie einfach langsam auch mal für mich persönlich jetzt so ein bisschen ausgelutscht ist und da eher jetzt so die Lust auf das reelle Wettkampfgeschehen überwiegt und jetzt einfach, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja, aber du hast du jetzt quasi schon sowas locker in Planung, also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht deine Renntermine hier bei mir veröffentlichen, aber du würdest dich jetzt quasi schon so vorbereiten, dass du, also Februar ist jetzt weit weg, aber hast du dir quasi schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie es da so hingehen könnte? Also es würde ja quasi auch unser typisches Trainingslager in Texas ist ja wahrscheinlich dann auch nicht möglich. Also ist schon möglich, aber macht relativ wenig Sinn, so im Januar in Texas.
Ja, nee. Ganz ehrlich, wenn ich Renntermine hätte, die fix sind und unterschriebene Verträge oder sonst irgendwas, ich würde es sofort sagen, weil ich einfach Bock habe. Aktuell ist es so, dass ich irgendwie hoffe, dass es Anfang September irgendwie so ein 70-3 noch stattfindet, hoffentlich irgendwie Zell am See. Wobei der eigentlich, also die Ansage von der Bundesregierung ist ja, dass sozusagen bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind und jetzt wäre Zell am See halt genau am letzten Augustwochenende und da hoffe ich irgendwie, dass ich es hinbekomme, dass ich es ein Wochenende zurück verschieben und dass es dann irgendwie auch stattfinden kann. Aber wissen tue ich das nicht, Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Und dann gibt's, ich hatte jetzt mit unserem Gastvater, dem Greg, aus Texas Kontakt und der hat mir gesagt, dass die tatsächlich schon ab Mitte des Monats, also Mitte Juni, wieder Rennen machen wollen in Texas. Und der Ironman Waco in Texas Mitte Oktober stattfinden soll, ich glaube am 18. Oktober.
Okay.
Was dazu führen könnte, dass unser Texas-Trainingslager ja doch stattfinden könnte, wenn wir sozusagen beide sagen, hey, wir fahren wieder nach Texas, machen da 3 Wochen Vorbereitung für den Ironman Waco, Texas. Also ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, ja. Aber ja.
Ich glaube nicht,
dass... Diese Ungewissheit ist halt einfach das Nervige gerade. Ja. Du kannst halt nichts planen und klar hatten wir jetzt diesen Februar-Termin irgendwie geil, falls es stattfinden sollte, aber du musst ja irgendwie das ganze Step-by-Step sehen und der nächste kleinere Step, den sehe ich irgendwie gerade noch nicht.
Ja, ich meine, es ist halt einfach müßig, ne? Also klar, man hat im Moment so das Gefühl, es geht ständig irgendwie ein bisschen voran, also es macht ständig irgendwie weiter auf und wir haben, ich glaube, bei mir im Kreis und in umliegenden Kreisen ist keiner infiziert mehr. Und von daher hofft man natürlich auf alles, aber es ist natürlich Fischen im Trüben, man weiß halt einfach nicht, wie es läuft und von daher, ich denke, macht es halt auch einfach wenig Sinn, gerade wenn es halt jetzt noch 2 Monate, 3 Monate weg ist, sich darüber allzu große Gedanken machen, aber ich habe halt schon überlegt, dieses Jahr Weihnachten mit der Familie vielleicht auf Mallorca zu verbringen oder so, also es ist halt schon irgendwie, also einfach nur so Gedankenspiele, ne? Macht man schon mal ganz gerne.
Ja.
Eine Texas-Anekdote würde ich gerne noch zum Besten geben, und zwar eigentlich zwei.
Ich bin gespannt.
Ich war heute Morgen total positiv überrascht. Wir haben uns ja für 10:30 verabredet und dann habe ich um 9:30 habe ich eine WhatsApp gekriegt, ich bin bereit. Also das hat es ja noch nie gegeben. Es ist schon in Texas, also wir haben da so eine Gastfamilie, bei der du jedes Jahr bist und ich auch schon zweimal war. Und die anderen Jahre war ich quasi nebenan. Und da ist es schon quasi zu so einem geflügelten Wort geworden, dass es sozusagen eine Patrick Time und eine Boris Time gibt. Und wenn dann der Sohn ins Bett soll, dann hieß es immer 5 more minutes und dann hat er nachgefragt, ob das Boris-Minuten oder Patrick-Minuten waren. Also, ja, vielen Dank, dass es heute Morgen, Boris-Time war das ja eigentlich nicht, das war ja, also ich kann mir noch gar nicht erklären, wie das zustande kam. Wahrscheinlich, weil du bei der Planung vergessen hast, dass heute Feiertag ist und du nicht den üblichen Call morgens hast, der dich halt quasi auf...
Du kennst mich einfach zu gut, Boris. Du kennst mich zu gut. Genau so ist es.
Und meine zweite Lieblingsanekdote aus Texas ist eigentlich, dass du auf der Hantelbank malobriert worden bist.
Alter, willst du die Geschichte jetzt wirklich ausgraben?
Boris! Also nein, muss ich ja nicht ausgraben, aber die könntest du mal ausgraben.
Nee, das erzähle ich nicht.
Nein, also muss sagen,
kann man das wirklich erzählen?
Das kann man erzählen, ja.
Ja,
also du kannst ja auch positiv erwähnen, dass du halt quasi jetzt bei... mit Giobi meistens, seinem jetzigen Sattelsponsor, da das quasi die perfekte Abhilfe geschaffen hast. Also ich meine, das kannst du ja noch gut vermarkten.
Ja, nee, aber die Geschichte überwiegt, das ist eigentlich sehr geil. Naja, also im Endeffekt ist es ja so, dass der Greg Gibbons, unser Gastvater in Texas, der ist, Unfallchirurg oder sowas, ja, Arzt, er ist Arzt. Und ich habe mir durch das viele Radtraining ein eingewachsenes Haar, andere würden sagen Sitzpickel, eingefangen und ich konnte einfach nicht mehr auf dem Sattel sitzen. Das war das Vorbereitung 2016, glaube ich, ja.
Ja, es war die erste auf jeden Fall.
Ja, und da hatte Greg ganz cool gesagt, ja, du, oh, kein Problem, ich kann dir das, zeig mal her, und ich ihm gezeigt, ne, und so, ja, kein Problem, das schneiden wir weg. Wann hast du den nächsten Ruhetag, dann fährst du noch Rad und dann schneide ich dir das abends raus. Naja, und dann haben wir eben tatsächlich, hat er sein Werkzeug mitgebracht aus dem Krankenhaus, also ein bisschen örtliche Betäubung und Skalpell etc. pp. Und dann habe ich mich da auf die Hantelbank im Fitnessraum gelegt,
hab die Zähne zusammengebissen,
hab meine Hoden in der Hand gehalten und hochgehoben. Und dann hat er da angefangen, zu schneiden und zu schnibbeln und hat dann diesen Sitzpickel entfernt. Und ich glaube, für euch alle war das ein Bild, das ihr wahrscheinlich nicht so schnell vergesst, wie ich da auf der Handelbank lieg und diese Spreizschere da unten in meinem
Po. Ja, also dieses Bild habe ich mir nicht so genau angeschaut. Also ich habe mal kurz einen Blick in den Raum reingeworfen. Da wurde mir der Anblick halt erspart. Aber ich habe zum einen mal die Tücher gesehen, was da quasi rauskam. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so viel gewohnt, weil meine Tochter ist erst 2 Jahre später geboren worden. Von daher hat mich das schon überrascht, was man quasi für Flüssigkeiten im Körper hat, die man nicht unbedingt braucht.
Ja. Ja, wir haben ja schon den einen oder anderen kleinen Eingriff da. Also ich meine, ich erinnere nur an unseren Kumpel Mark Matthews, der einen Steuerer, der einen Radsturz gehabt hat, letztes Jahr in der Vorbereitung und auf die Hüfte gefallen ist. Und da hatte er ja, die Hüfte musste der dann punktiert werden. Und die haben ja, weiß ich nicht, wie viele 100 Milliliter Flüssigkeit, die er aus der Hüfte rausgezogen
hat. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Total, ja. Ja, das ist eine krasse Anekdote, ja.
Ja. Dann würde ich jetzt so quasi das Ende einleiten und das Ende fängt bei mir immer an damit, dass du vielleicht nochmal aus deiner Sicht ein Ding sagst, was man am Triathlon aus deiner Sicht verändern könnte, damit er sich für dich in eine positive Richtung entwickelt. Ein Potenzial des Triathlons, was dir so ad hoc einfällt.
Erstmal fällt mir ein, dass ich dich auch noch was fragen wollte.
Das kannst du gerne machen. Also es ist noch nicht vorbei. Also ich hätte dir auch noch Luft zu den Fragen gelassen, die auch quasi am Ende kommen. Okay. Kannst du? Nee, stell mir erstmal eine Frage. Komm, los geht's.
Ja. Das geht jetzt? Ja? Ja,
ja, ja bitte.
Ich wundere mich immer, manchmal brauchst du extrem lange, um auf eine WhatsApp zu reagieren. Und da habe ich mich schon mal gefragt, ob du irgendwie, wenn du unterwegs bist, bist du da mobil, per mobile Daten irgendwie zu erreichen, oder?
Das ist, also triffst heute genau den Nagel auf den Kopf, weil seit heute habe ich meinen ersten Mobilfunkvertrag. Er beginnt genau am heutigen Tag. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es tatsächlich funktioniert. Vorher hatte ich immer eine Prepaid-Karte, weil ich so im Jahr mit meiner Prepaid-Karte Telefonkosten von irgendwas so zwischen 30 und 40 Euro habe.
Und weil wir wissen, dass du nicht länger als eine Minute telefonierst.
Zu Hause habe ich eigentlich gar keine, sondern es sind meistens, also die Telefonkosten kommen daher größtenteils zustande, dass ich halt irgendwo im Ausland halt mal Notfallanrufe machen muss. Also zu Hause telefoniere ich eigentlich gar nicht mit dem Handy. Ich werde halt hin und wieder mal anrufen und es ist eigentlich auch so, also ich brauche nicht unbedingt mobile Daten und so ein Quatsch, weil entweder ich bin zu Hause oder ich trainiere und wenn ich trainiere, da will ich eigentlich auch nicht angerufen werden. Also ich bin halt selten irgendwie so irgendwie unterwegs, wo ich das brauchen könnte. Also
Ja, wenn du das erklärst, macht es absolut Sinn.
Ja, macht Sinn, ne?
Und was ist mit Instagram? Du musst doch Bilder von deiner Fahrradtour posten. Von deiner 350 Kilometer Westerwaldtour.
An dem Tag habe ich mir das Handy von Katharin geliehen und da haben wir einen Tag Handy getauscht. Normalerweise ist das auch ein Teil der Ausrede, warum ich sowas nicht mache, sondern das Foto erst hinterher poste. Und zum anderen habe ich halt einen unglaublich hohen Handyverschleiß. Und mir geht jedes Jahr 1 bis 2 Handys gehen mir kaputt. Na, dieses Jahr bin ich ja zum Beispiel in den Bach gefallen, danach war es kaputt. Oder mir fällt es mal runter. Also ich weiß nicht, also normalerweise gehe ich schon relativ sorgsam mit meinen Sachen um, aber Handys halten bei mir nicht lange. Deswegen habe ich meistens irgendwelche Handys, die nicht so die allerbeste Kamera haben und dann ist die Bildqualität auch nicht so, dass ich das gerne benutzen würde. Das ist der andere Teil meiner Ausrede, warum ich selten eine Story mache. Und es stresst mich. Das ist eigentlich der richtige Punkt.
Ah ja. Okay, gut, ich wollte das nur mal klären, so am Rande.
Ja.
Ja, jetzt zu deiner Frage, was man mit Triathlon ändern könnte. Da fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel ein. Also ich finde es, ich habe ja deinen Podcast aufmerksam verfolgt und fand Jens Idee mit Xterra in der Bundesliga und so fand ich mega. Fand ich mega, mega gut. Also da habe ich wirklich da gesessen und habe mir gedacht, wow, das ist eine geile Idee. Also ich glaube generell den Sport so ein bisschen um die Vielfalt zu erweitern, das finde ich ist eine absolut hervorragende Idee, auch für jemanden, der wie ich jetzt auch ein Quereinsteiger ist. Das muss ich nachdrücklich sagen, fand ich eine richtig coole Idee von mir.
Ja, ich finde halt gerade Bundesliga ist halt eigentlich dazu verkommen, dieses Ausbildungsrennen quasi für ITU-Athleten zu werden. Also es gibt quasi ja nur noch Sprints oder Supersprints. Und das hat es dann für mich halt auch unattraktiv gemacht, in der Bundesliga auch in späteren Zeiten dann noch zu starten, als ich auf der Mitteldistanz war. Ja. Eine Stunde Wettkampf ist halt einfach ultra weit weg von dem, was ich sonst mache. Unabhängig davon, dass ich halt jetzt nicht die optimalen Qualitäten habe, um in der Bundesliga zu starten. Aber wenn es halt auch mal eine olympische Distanz gäbe, dann wäre ich zumindest mal näher dran gewesen, zumindest mal in der ersten Zeit. Ne?
Ganz ehrlich, ich wünsche mir so sehr diesen Schliersee-Triathlon in der Bundesliga zurück. aber ohne Mist, ich meine, das war so ein cooles Rennen und da kamen auch immer, ich kann mich daran erinnern, dass da immer irgendwie mal ein Timo Bracht oder ein Fares al-Sultan mal mit reingekommen ist und es hat das Ganze irgendwie aufgemischt und hat für uns als junge Athleten da auch eine Motivation gebracht gegen die Langdistanzler. Der Berg hatte ja wirklich da auch vieles dann egalisiert und gleich, weißt du, was ich meine? Also nicht egalisiert.
Ja, also jetzt ein Langdistanzler hat jetzt nicht unbedingt Vorteile beim 300 Meter Anstieg auf den Spitzingsattel. Also klar, natürlich kann der gut Radfahren, aber meistens sind die Bundesliga-Starter doch eher Leichtgewichte im Gegensatz zu den Langdistanzlern. Ich erkläre mal kurz Triathlon, damit die Außenstehenden noch wissen, um was es geht. Also es war schon grob eine olympische Distanz und man ist halt in einem See geschwommen und ist dann quasi auf einen Pass gelaufen. Rad gefahren und man hat halt quasi positive Höhenmeter beim Radfahren gemacht und die Wechselzone war dann halt oben auf dem Pass und da ist man dann halt noch die Laufrunde gelaufen.
Und ich finde halt einfach konntest du dann wirklich Kurzdistanzler mit Langdistanzler zumindest ansatzweise ein bisschen vergleichen. Weil du natürlich, wenn du bergauf fährst, der Windschatten einfach nicht so ins Gewicht fällt. Und auch wenn jetzt die Langstrecker vielleicht nicht die guten oder die besten Kletterer sind, fand ich das trotzdem immer cool irgendwie. Und den Wettkampf wünsche ich mir tatsächlich zurück.
Ja, man hat ja auch bei den Zwift-Rennen jetzt gesehen, dass die ITU-Athleten durchaus auch Rad fahren können. Ne? Also es ist nicht so, dass die so... Also es ist natürlich immer die Frage, wie realistisch sind die Werte und so weiter. Aber so ganz schlecht fährt in der Weltserie jetzt auch keiner mehr Rad. Also es kann sich keiner mehr erlauben. Es hat sich auch ein bisschen gewandelt.
Ja, das stimmt.
Mein Punkt, den ich mir bis heute aufgehoben habe, weil ich weiß, dass wir dazu unterschiedliche Ansichten haben, ist, dass ich natürlich denke, dass der Triathlon besser funktionieren würde, Langdistanz-Triathlon, wenn wir eine Windschattenbox von 20 Meter hätten. Weil ich glaube, dass man dann halt beim Radfahren wieder mehr die eigene Leistung zählt. Und du hast dich ja auch schon mal beschwert, dass kaum jemand mit dir fahren möchte, wenn du quasi diese 12 Meter Box hast, dass du quasi dann oft Leute hast, die in deinem Windschatten fahren, die dann quasi keine Führungsarbeit übernehmen, weil die eh wissen, dass oder davon ausgehen, dass du halt sie überlaufen kannst. Und wenn die halt nach 20 Metern nur noch 1 oder 2% Benefit haben, statt wie jetzt 5 bis 10, dann würde sich das ja quasi auch für dich rentieren. Also könntest quasi auch aus persönlicher Sicht sagen, für mich wäre eine 20-Meter-Box auch besser.
Ich würde nicht sagen, es wäre für mich besser, aber es ist mir mittlerweile wirklich relativ gleich. Also wenn sowas kommt, dann würde ich es begrüßen. Würde sogar, ja, wird genau aus den Erfahrungen der letzten Saison eben sagen, dass das für mich absolut in Ordnung ist, weil sich da tatsächlich, gerade so in Frankfurt, hat sich ja wirklich so ein Rennen im Rennen entwickelt. Und das darf es, glaube ich, einfach nicht geben, dass halt einfach ja, dann hinter mir gefahren wird und abgewartet wird, weil man eben dann nur noch um die Hawaii-Quali. Das kommt natürlich jetzt auch mit dem neuen Hawaii-Qualifikationssystem, dass eben, ja, einfach wenn jetzt am Beispiel Frankfurt in Jan und Sebi vorne rausfahren, dass natürlich klar ist, okay, die Jungs nehmen keinen Platz weg, also geht es darum, wer wird hier Dritter und dann eben dementsprechend abgewartet wird. Ja, kann für so eine Renndynamik tatsächlich besser sein, wenn da eine 20-Meter-Regel ist. In einem Rennen wie Frankfurt ist es wahrscheinlich sogar umsetzbar. Ich weiß nicht, wie man das, jetzt kommt meine Kritik an dem System. Du weißt ja jetzt schon, wie es auf Hawaii, wie eng, obwohl ja, du warst noch nie live dabei, aber nach dem Schwimmen ist es ja schon echt eine große Gruppe und hast da einfach das Problem, dass, glaube ich, der Platz einfach gar nicht ausreicht. Ja, um da 20 Meter, vor allen Dingen in der Stadt, natürlich, wenn du mal auf dem Highway bist, ist es kein großes Problem. Aber in der Stadt wird es einfach ein brutales Durcheinander geben, glaube ich. Ziehharmonika-Effekt. Und noch dazu, ja, wenn du eben auf dem Highway bist irgendwie und du willst von Position, jetzt mal blöd gesprochen, 23 jemanden überholen, dann musst du ja von 23 auf 1 vorfahren. Und dann kann man das ja jetzt mal hochrechnen, wie lange du dann sozusagen an der Schlange vorbeifahren musst. Also das sehe ich, boah, das ist, weiß ich nicht, ob das tatsächlich umsetzbar ist.
Ja, also das Kontraargument, das viele halt bringen, ist immer, dass halt dann so eine Schlange von 1 bis 23 wahrscheinlich dann nicht geben wird, weil sie es früher differenziert.
Aber wie soll sich das denn früher differenzieren?
Ja.
Wie soll das funktionieren?
Naja, weil es halt eben mehr auf deine eigene Leistungsfähigkeit ankommt. Aber ich sehe das auch so, dass es quasi auf Hawaii mit der jetzigen Strecke nicht umsetzbar ist. Also man müsste schon auf jeden Fall direkt auf den Highway irgendwie rausfahren. Ja. Und das würde das Rennen auf jeden Fall verändern.
Entwerten, und meiner Meinung nach auch. Ja, weil gerade Hot Corner und so ist halt schon mega.
Ja, also ich nehme im Rennen eh relativ wenig wahr, aber egal. Ja, also für die Zuschauer wird es auf jeden Fall unattraktiver, die ja auf Hawaii sind. Und ganz klar ist halt auch, dass es sich für die Athleten krass ändern wird. Ne? Also es braucht dann schon ein anderes Training. Also ich sehe es auch nicht, dass man jetzt morgen sagt, alle Rennen müssen 20 Meter sein. Aber perspektivisch würde ich schon, also bin ich auf jeden Fall dafür, dass man versucht, in die Richtung zu gehen, also Anpassung vornimmt, die das möglich machen. Oder zumindest mal, ja, ich weiß, auf Hawaii ist halt einfach schwierig, weil diese Markierungen, die sind halt einfach auf 12. Und da kann man halt nicht sagen, wir machen mal 15 oder so. Ja. Aber gerade auf Hawaii durch diese Markierungen kommt mir der Abstand halt besonders klein vor, weil du halt genau weißt, wie weit es ist. Ja, sonst fährt man ja eher 15 Meter, weil man auf gar keinen Fall reinkommen kann. Und von Hawaii weißt du halt genau, dieser Abstand, den darf ich fahren, und ja, das kommt mir halt immer besonders eng vor.
Macht aber auf der anderen Seite Hawaii zum fairsten Rennen im ganzen Rennkalender, ja, muss man ja wirklich ganz klar mal sagen. Also noch dazu wird eben da tatsächlich durchgegriffen, hart durchgegriffen, beim kleinsten Vergehen. Ja, weil man es eben auch visuell wenig diskutieren kann.
Ja, also ich finde, das ist halt immer so ein bisschen so eine Frage von, ach, schon so ein bisschen Moralverständnis, ne? Oder also ich gehe einfach davon aus, dass andere Rennen, weil ich mir unsicher bin, also fahre ich da in Anführungszeichen noch größeren Abstand, also was ja aus meiner Sicht halt fairer macht.
Total.
Aber es macht halt vielleicht nicht jeder.
Genau, und ich würde auch, wie gesagt, deine These, dass ich da so kontra bin, dementsprechend auch nicht unterschreiben, sondern halt eher sagen, ja, also ich bin dem gegenüber tatsächlich auch aufgeschlossen gegenüber und finde jetzt die Idee gar nicht so verwerflich.
Ja, gut, letzter Punkt wirklich dann für heute. A oder B? Ja,
wir sprechen schon eine Stunde 30.
Junge. Ja, deswegen. A oder B, 17 Fragen, 2 Joker.
Eieiei.
Breit?
Was ist los? Ich bin
Nord-
ich bin
oder Süd? Nord- oder Südhessen?
Nordhessen.
Darmstadt oder Salzburg?
Salzburg.
Rot oder Frankfurt? Rot oder Frankfurt?
Frankfurt.
Hawaii oder Olympia?
Hawaii, natürlich.
Nutella-Glas auslöffeln oder Appetit ertragen?
Natürlich auslöffeln.
Morgenlauf oder Abendlauf?
Abends.
Rolle oder Regenfahrt?
Rolle.
Laufband oder Rolle?
Laufband.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Kaffeestopp oder
Kaffeestopp, Kaffeestopp, Kaffeestopp. Setz mich nicht unter Druck, Boris.
400 Meter oder 800 Meter, du bist Medienprofi, du musst damit umgehen können. 400 Meter oder 800 Meter. 800 Meter. Laufrekord oder fastest Bike Split?
Hä, Laufrekord.
Effizient oder großer Motor?
Effizient.
4 oder 6 Zylinder?
6.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Richtgeschwindigkeit.
Unordentlich oder unpünktlich?
Joker.
Patrick oder Boris?
Was?
Patrick oder Boris? Hast du einen Joker?
Boris natürlich.
Ja, ja, ich also wusste, Boris, dass du so ein
Boris Fähnchen über alles. Boris über alles.
Du bist so ein Fähnchen im Wind, das war mir klar.
Genau.
Du bist so ein Fähnchen im Wind, das
ist so. Oh, nein. Genau deswegen habe ich das gesagt.
Ja. Ich gehe vielleicht noch auf zwei Dinge kurz ein, wirklich so zum Abschluss. Und zwar Nutella-Glas auslöffeln oder Appetit ertragen. Hast du jetzt in der Corona-Zeit, hast du da schon das ein oder andere Nutella-Glas ausgelöffelt?
Nein.
Oder ist das vorbei?
Nein. Ich bin da drüber hinweg. Wir können ja hier ganz offen über meine Nutella-Sucht sprechen, die ich mal hatte mit 3 Gläsern die Woche. Nein, ich bin da drüber hinweg und ich weigere mich, das Zeug zu kaufen, weil ich weiß, dass ich dann sozusagen wie so ein Junkie wieder angefixt werde und deswegen kommt mir das Zeug nicht ins Haus.
Also du warst auch jemand, der mich quasi vom Laufbandlaufen ziemlich überzeugt hat, also du läufst da quasi ziemlich oft auf dem Laufband, also finde ich auch manchmal bei gutem Wetter. Kannst du da vielleicht noch so 1-2 Worte zu sagen, warum du das Laufband so liebst?
Ja, was heißt lieben? Also ich würde es immer, natürlich ist es Draußenlaufen nach wie vor cooler und trotzdem ist es manchmal einfach so, wenn du ein gezieltes Training absolvieren willst, dann ist es oder gerade viel trainiert hast und dann eben einen Lauf auf dem Programm stehen hast, der eben in einer gewissen Geschwindigkeit absolviert werden muss, dann finde ich es einfach angenehmer, manchmal einfach aufs Laufband zu steigen, den Kopf auszuschalten und nur noch die Beine zu bewegen im richtigen Tempo. Noch dazu kommt, dass ich es als Technikvariation einfach gut finde.
Ja.
Ich sehe es auch kritisch, wenn man nur auf dem Laufband laufen würde, aber ich finde, man muss sich immer eine Technikvariation offen halten und muss immer in der Lage sein, eben gewisse Dinge zu adaptieren. Und von daher finde ich einfach so ein Laufbandtraining total gut und streue das gerne mal ein.
Ja. Ja, und dann bleibt quasi noch die einzige offene Philosophiefrage in unserem Training, ob man auf einer entspannten langen Ausfahrt, ob man da am Kaffee halten darf oder ob man da möglichst schnell wieder zu Hause sein muss und deshalb möglichst wenig Pausen macht, an der Tankstelle kurz mal auf die Toilette geht, das kauft, was man will und weiterfährt. Das hält uns davon ab, mehr miteinander zu trainieren, weil wir, also auf Lanzarote war es einmal so, dass wir quasi bis zum ersten Kaffeestopp zusammengefahren sind.
Ja, Boris, da bist du einfach ein komischer Typ. Gerade im Winter, finde ich, gehört das dazu. Und da ist das einfach cool und auf Mallorca, Kaffee con Leche, so, das machen alle. Du bist einer der wenigen, der das nicht macht. Also das dieses, ich kann mich da an eine Situation erinnern, geile Geschichte, muss ich vielleicht am Ende jetzt dann mal,
genau.
Eine geile Geschichte noch. Wir sind gefahren auf Lanzarote mit Marino van Hohenacker und Fares Al-Sulta. Super geil und alles cool bis zum ersten Stopp. Marino ist nämlich jemand, der auf gar keinen Fall anhält, egal wie lange die Tour ist, ne? Also wenn ich jetzt 5 Stunden fahre und höchste der Gefühle ist, wie du schon sagst, Tankstelle rein, wieder raus aufs Rad und weiter. Ja? Also der ist da noch extremer als du. Und da habe ich also gefahren und nach 3 Stunden hat der Fahrer gesagt, so, ich muss jetzt meine Cola trinken, wir halten jetzt an. Und der ist Marino die Straße hoch und runter gefahren, ja? Und hat gewartet und fuhr immer vorbei, hat geguckt, ob wir schon fertig sind. Wir saßen da auf der Treppe vorm Supermarkt, haben unser Cola geschlürft. Und da hat er nämlich irgendwann angehalten, hat den Fares angeschrien. Fares, das gibt's doch gar nicht. Wir sind zum Fahrradfahren hier, nicht zum Cola trinken. Und ist völlig erbost weggefahren und hat uns einfach zurückgelassen. Und ja, das fand ich sehr komisch.
Ich glaube, ich kenne da schon, also ich mache das so wie, also ich fahre halt auch an, wenn die anderen anhalten, sei denn ich sage vorher, dass ich jetzt hier keinen Kaffeestopp machen möchte, dann fahre ich auch schon mal weiter, aber dann komme ich auch nicht mehr zurück, also das immerhin in meiner Art, aber ich kenne mehrere solcher Geschichten von Leuten, die dann rauf und runter fahren, das ist mir dann doch so ein bisschen zu blöd, ich will schon eine schöne Runde fahren.
Und bist also von du jemand, daher, der machst du, wenn du 99 Kilometer auf dem Tacho stehen hast, machst du dann die 100 voll?
Nee, das mache ich nicht, weil ich fahre jetzt nach Zeit. Aber aber ich fahre schon so, dass 3 Stunden werden. Also wenn ich 3 Stunden drauf habe, dann steht da auch 3 Stunden drauf, dann steht da nicht. Also wenn ich richtig trainiere, dann steht da nicht 2 Stunden 59. Da steht da 3 Stunden.
Ja.
Sag ich mir irgendwann, also es klingt jetzt. Ich wollte es eigentlich beenden, aber ich sag's einfach noch. Es klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich habe mir irgendwann, nachdem ich diese ganzen Verletzungen gehabt habe, habe ich mir gesagt, du machst genau das, was auf dem Trainingsplan steht und nicht mehr. Also, wenn das passt. Und es ging eigentlich mehr darum, mich davor zu schützen, zu viel zu machen, anstatt davor zu schützen, zu wenig zu machen.
Was aber auch dann darin...
Das war die Idee.
Ja, ja, ist auch eine gute Überlegung. Endet halt darin, dass man in der 2. Woche im Trainingslager auf Lanzarote mit dir losfährt, aus dem Hotel weg und direkt die 200 Watt auf der Uhr stehen hat, kein Moment des Erwachens sozusagen genehmigt wird, sondern der Berg sofort mit den angestrebten Durchschnittswatt hochgeschossen wird und noch darüber hinaus man auch im Bergabfahren dann die Wattwerte halten muss, sehr zum Unmut deiner Trainingsgruppe. Ja, kann man auch drüber streiten, aber es sind halt die kleinen Beine.
Das mit dem Losfahren, das geben meine Wattwerte nicht her, also da kann ich objektive Zahlen dagegen halten, aber mir ist schon auch wichtig, dass wenn Intervalle draufstehen, dass ich dann quasi auch in den GR1-Phasen, die dann dazwischen stehen, dass dann auch GR1 gefahren wird. Und wenn da auch bergunter gefahren wird, dann trete ich halt auch bergunter.
Also, und je nachdem suche ich mir halt auch den Ort so aus, dass ich gegen den Wind dann bergunter fahre, damit ich da noch schön treten kann.
Ja, du kannst auch auf die Bremse ziehen.
Das mache ich tatsächlich letzten Tage auch hin und wieder gemacht, damit die Werte stimmen. Aber das mache ich irgendwie, das ist auch ein Björn-Tipp. Also, ne, wenn du jetzt zum Beispiel im Kreisel fährst und du weißt, da würden die Wattwerte runtergehen, da ziehe ich vorher ein bisschen an der Bremse und trete halt gegen. Mhm. Und ich sage, mit Scheibenbremsen überhaupt kein Problem mehr.
Ja.
Das ist ja das Geile.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das ist ein gutes...
Das macht sogar ich. Ja.
Mhm. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Patrick. Nutzt die Scheibenbremsen auf dem Straßenrad, echt ein Gewinn.
Voll.
Und du habt noch einen schönen Tag, Ruhetag. Mach's gut, vielen Dank, dass du da warst.
Ciao.
Das war lang. Ich schneide gar nichts raus.